Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen zu Kultur laut, Fest und Spiele, dem Podcast der Sommerspiele Melk. Alexander Hauer begrüßt Sie heute zum zweiten Teil von Tatort Heiliger Stuhl, die Spuren der Borchers in der Melker Stiftsbibliothek, ein Gespräch mit den Bibliothekarinnen Johannes Deibel und Bernadette Kalteis. Der zweite Teil, den wir erst im Nachhinein abgetrennt haben von unserem Gespräch, den haben wir überschrieben mit die Borchers zwischen Macht und Heiligkeit.
Zu dir, Johannes. Ihr habt euch ja so die Generationen quasi ein bisschen aufgeteilt. Auch
entsprechend.
Es ist ja ein voluminöses Thema hier herinnen. Kommen wir zur nächsten Generation. Der schlechte Ruf der Borchers endet ja nicht mit dem Papst. Du hast vorher schon gesagt, die Lucretia ist mit 11 verheiratet worden, gilt aber als die femme fatale. Frage, Fakt und Fake und was ist sie. Aber die nächste Generation der Borchers hier in der Stiftsbibliothek.
Ja, ich möchte vielleicht gleich anschließen. Wir haben über den Rodrigo zuletzt gesprochen und das ist natürlich richtig, du hast das angesprochen, Bernadette. Es ist ja auch so, dass Alexanders Anhalt, ein schlechter Ruf, auch im engen Verbund mit seinem Sohn Cesare zu sehen ist. Die beiden sind als Gespann zu unfreiwilligen Protagonisten der frühneuzeitlichen Weltliteratur geworden, wenn man so möchte. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme oder genauer darauf zu sprechen komme, wollen wir vielleicht auch für die Zuhörer diesen Cesare noch ein bisschen einführen.
Wer war Cesare?
Cesare, ja, der war Sohn Alexanders des VI. Wie gesagt, er war Erzbischof von Valencia, Herzog der Romagna. Er war kirchlicher Feldhauptmann, um nur ein paar seiner Ämter zu nennen. Die waren ja fast unzählbar. Er wurde dann vom Papst in diese Rollen verholfen, sozusagen.
Wie gesagt, man darf nicht vergessen, da war mit 14, oder was hast du gesagt, dieser Bischof geworden.
Ganz genau, also unvorstellbar aus heutiger Sicht. Und war aber auch seit jeher Gegenstand von, sagen wir mal, weniger schmeichelhaften Gerüchten. Und diese wurden schon zu Lebzeiten zum Teil von persönlichen und von politischen Feinden auch ganz bewusst gestreut. Ich möchte da zum Beispiel einmal eintauchen in die Ermordung seines Bruders Juan, der sich nach einem Bankett in Rom verabschiedet und nicht wiederkehrt. Er wird dann ein wenig später als Leiche aus dem Tiber gezogen, weil nun dieser Todesfall die weltliche Karriere des Cesare auch möglich gemacht hat, denn er wird dadurch, oder er durfte jetzt von Seiten des Vaters auch den Laienstand wieder verlassen.
Ah, die haben sich das vorher
aufgeteilt. Das war vorher anders aufgeteilt.
Der erste, der andere Bischof.
Ja. Völlig richtig. Und er wurde dann bald atmosphärisch als Drahtzieher dieses Mordes behauptet, wenn es denn ein Mord war. Und die Ermittlungen sind ohne ein Ergebnis geblieben. Das lässt für uns heute den Schluss zu, dass für den behaupteten Brudermord zwar ein Motiv bestanden haben mag, es gibt aber dafür keinen Beweis und das muss man auch festhalten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die gilt sehr lange nicht. Historische Lexiker führen diese Behauptung noch sehr lange mit sich. Im Bibliotheksbestand etwa das allgemeine historische Lexikon der Patriarchen, der Päpste, der Kaiser und Könige von Leipzig 1709. Da wird das noch lautstark betont, die Schuld.
Ein Thema, das ja auch ständig auftaucht, also jetzt nicht nur dieser Machtpunkt, also vielleicht so auch ein kurzer Gedankensprung, ihnen wird ja immer auch die sogenannte Blutschande vorgeworfen. Also die Lucretia hat es ja irgendwie vollkommen schwer. War ja absurd, weil angeblich, weiß nicht, ob das richtig ist, dass die Lucretia ja auch in Abwesenheit des Papstes als Frau die Regierungsgeschäfte des Vatikans geführt hat. Ja. Aber bleiben wir bei der Blutschande. Was ist mit der?
Bleiben wir dabei. Ja. Naja, die Affäre mit Schwester Lucretia ist ein, ich sage mal, dankbar weitergesponnenes Gerücht, das auf ihren ersten Gatten Giovanni Sforza zurückgeht oder zurückzuführen ist. Dieser ist damals aus politischen Gründen durch den Papst von Lucretia geschieden worden. Und die Retourkutsche gewissermaßen kam dann in Form dieser pikanten Verleumdung auch.
Die kann man dann sehr, 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 sehr prall, sage ich jetzt mal, bei uns auch im Stück sehen, wie sich Giovanni Sforza da lossagen muss, quasi. Sehr humoresk auch beschrieben vom Stefan Lack. Aber du sagst eben, das war eine Racheaktion an Cesare durch Giovanni Sforza.
Dürfte so gewesen sein, genau. Wenn man heute die Google-Suche bemüht, sozusagen mit der Eingabe Rache an
Ex. Arbeitet auch mit Google.
Okay. Ja, das gehört auch dazu. Bibliotheken sind digitaler, als du glaubst. Und dann wird in einer kreativen Bandbreite.
Das habe ich jetzt nicht geglaubt, dass ihr Google als seriös empfindet, aber warum nicht? Na, logischerweise. Aber entschuldige, also wir sind bei der Rache
am Ex. Rache am Ex, ja, die geht auch über Google, genau. Und dann wird in einer Bandbreite an Möglichkeiten auch empfohlen, den Familienfrieden zu stören.
Google empfiehlt also, den Familienfrieden zu stören. Einen solchen Störversuch hat auch Giovanni Sforza vorgenommen, freilich in diesem Fall mit erhofften politischen Konsequenzen. Und ich, Alexander Hauer, bediene mich jetzt kurz der Sprache von Johannes Deibel, denn bei der Aufnahme hatten wir lustigerweise dann auch noch ein technisches Dilemma, unsere Batterien sind ausgegangen und darum fehlt ein kleiner Absatz, ein kleiner Gedankensprung in unserem Gespräch, das ich hier gerne zusammenfassen möchte. Also, man kann nicht bestreiten, dass die auf Expansion ausgelegte Politik des Cesare stark auf der Bahn seines Vaters verlief. Cesare war kein Zauderer, wenn das Ziel im Machtgewinn und in der Machtgewahrung gelegen ist. Aber eben nicht jede Verfehlung, die man ihm heute zuschreibt, trifft auch zwangsläufig zu. Im Vortrag von Johannes Deibel und Bernadette Kalteis wurde auch erwähnt, dass für die anhaltende negative Popularität Cesares und seines Vaters eine in der Geschichte kaum vergleichbare Trägerrakete vorhanden war. Diese lag in einer fast unmittelbaren Beschreibung und Kommentierung ihrer Taten, einer postwendenden Rezeption, die bis heute Wellen schlägt. Und damit ist natürlich Niccolò Machiavellis Il Principe, erschienen 1513, gemeint. Eine den Medici gewidmete politikphilosophische Schrift, in der die Strategien des Machterwerbs und Erhalts anhand von Beispielen aus Geschichte und Gegenwart abgehandelt werden. Die Kategorie der Moral wird dabei als politisch völlig irrelevant vom Verfasser draußen gehalten und entschlossenes, teils skrupelloses Verhalten des Fürstens wird sogar verteidigt. Dies wird verteidigt, wenn es einem politischen Ziel dient. Und Machiavelli nutzt nun in seinen Ausführungen Cesare Borgia als zeitaktuelles Beispiel dafür, den Thron durch einen eigenen Verdienst wie auch durch Glück erhalten zu haben. Der Autor beschreibt das geschickte Taktieren und Entfernen von Hindernissen durch Papst Alexander. Er zeichnet Cesare als gewitzt und skrupellos in Fragen der Macht. Darin sieht er aber eine große Stärke. Zitat: Man hielt Cesare Borgia für grausam, doch eine Grausamkeit beruhigte die Romagna, einigte deren Einwohner und gab dieser Provinz Frieden und Treu und Glauben wieder. Zitat Ende. Hat Cesare Angst gehabt, seine Macht wieder zu verlieren?
Also Machiavelli spricht genau davon. Er spricht von Cesares Furcht, mit dem nahenden Tod des Vaters entsprechend dann auch die Macht einzubüßen. Machiavelli schildert aber, wie der Fürst als geschickter Machthaber gewissermaßen dem vorbeugen wollte. Er zählt da eine Menge Punkte auf: das Töten der Geschlechter, die durch die Borgia um ihr Land gekommen sind, das Andienen am Adel, auch beliebt. Er bringt die Kardinäle auf seine Seite, also alle, die irgendwo etwas zu sagen haben, und versucht dadurch noch vor dem Tod des Vaters entsprechend die Macht so weit auszubauen, dass Alexanders Sterben keinen Einfluss mehr haben könnte im Negativen. Der Papst stirbt aber dann auch sehr bald, muss man dazu sagen, und Cesare selbst ist gesundheitlich angeschlagen, das führt dann auch zum Abstieg der Borgia. Machiavelli aber stellt Cesare insgesamt ein sehr gutes Zeugnis aus. Ich habe wieder ein Zitat mitgenommen. Als einer Cesares Maßnahmen genau erwogen, sehe ich keinen begründeten Vorwurf, welchen man dem Herzog machen könnte. Ich glaube vielmehr, er sei das Muster für alle, welche fremde Waffen und das Glück zum Thron erhoben. Zitat Ende. Machiavellis Schrift soll den Medici als Anleitung dienen, um das kriegsgetriebene Italien, sage ich anachronistisch, auf einen geordneten Pfad zu führen. Dirk Höges zum Beispiel sagt, Machiavelli verkörpert kein Sein, sondern ein Sollen. Ich denke, so muss man das auch betrachten. Diese schonungslose Offenlegung der herrschaftlichen Strategien bei einer gleichzeitigen Ausklammerung moralischer Maßstäbe provoziert dabei auch einen Machtdiskurs, der sich in den folgenden Jahrhunderten an Machiavellis Schriften dann auch entsprechend abarbeitet.
Aber man arbeitet sich an Machiavelli bis heute ab. Also diese Schriften sind ja bis heute, ohne dass man seine zweiten Schriften gelesen hat, einfach noch immer Reibebaum. Kann man sich vorstellen, dass Machiavelli auch mit seinem Principe auch damals schon auf Gegenwind gestoßen ist? Was hast du da gefunden?
Ja, das ist auch sehr gut belegt tatsächlich. Zunächst sind es vor allem die Jesuiten, die Stimmung gegen ihn machen, gegen ihn anschreiben. Und das ist auch völlig logisch, wenn man darüber nachdenkt. Gott kommt im Werk nicht vor. Die Politik wird als eine davon wirklich gelöste Sphäre beschrieben. Und darüber hinaus schönt der Text auch die Aktivitäten des Heiligen Stuhls in keiner Weise, auch wenn er hier vielleicht das eine oder andere lobende Wort auch findet. Und so kommt es dann auch, wie es kommen muss. Die Schriften werden bald von Seiten der Kirche verboten. Sie landen auf dem päpstlichen Index. Eine Melker Buchausgabe des Index Prohibitorum Librorum, in diesem Fall von 1761, folgt bereits der Zensurreform von Papst Benedikt XIV.
Kurz nochmal, das sind die verbotenen Bücher.
Das sind die verbotenen Bücher, genau, völlig richtig. Und diese Reform, die ich genannt habe, die macht es dann auch möglich, mittels Verweisen auf Dekrete großräumig zu verbieten, Strömungen, Weltbilder. Man musste gewissermaßen nicht mehr jedes einzelne Band dann auch wirklich in dieser Liste aufführen. Und so findet sich auch der Begriff der Machiavellisatio, nicht nur also die Schriften des Florentiners selbst, sondern auch Anhängerschriften oder Schriften in seinem Geiste sozusagen, auch die kann man jetzt nach kirchlichem Ermessen in einem Aufwischen verbieten.
Eine spannende Methode, also auch reflektierend bis heute. Ich habe bei einem unserer Kulturpartner auf der Schallerburg, auch in der Ausstellung der Renaissance, so einen Raum der verbotenen Bücher gesehen. Also man ist ja dankbar, dass man sie nicht vernichtet hat, sondern gibt es auch hier einen Raum der verbotenen Bücher bei euch in der Bibliothek oder nur eine Abteilung oder nur ein Regal oder liegen dem Köller?
Also jetzt haben nur die Bibliotheksmitarbeiter den unmittelbaren Zugang, da braucht es das nicht mehr. Es ist immer wieder belegt aus der Historie sozusagen, dass es Bereiche gab, die dann sozusagen der Prior verwahrt hat, um damit die Mönche alle, zu schützen vor den Schriften. Ja, absolut. Gut.
Spiegelt sich solch ein Verbot, was du jetzt gerade bei Machiavelli gesagt hast, auch im Melker-Bibliotheksbestand wieder? Hat dir das der Prior weggesperrt?
Also ich habe gerade eine historische Melker-Ausgabe vor mir liegen, von 1762 vorbereitet, gedruckt in den reformatorisch geprägten Städten Hannover und Leipzig.
Also wieder Protestantismus.
Wieder, da zeigt sich es ja, also da konnte man zu dieser Zeit herausgeben, nur von anderer Seite gewissermaßen. Und da wurde am fliegenden Blatt ein alter Besitzeintrag herausgerissen.
Ganz kurz, fliegendes Blatt?
Das ist eines der Blätter, das du vor dem Titelblatt findest, okay. Ein leeres Blatt. Und vielleicht wollte hier jemand den Band bei einer kirchlichen Stelle damals abgeben, aber nicht damit in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt, das könnte schon ein Hinweis auf dieses Verbot sein.
Also auch dort stand, dass das Buch gehört
ganz
Johannes
genau.
Alexander Hauer-Deibel.
Ganz genau.
Und
ganz
das
genau.
hat man rausgerissen. Ja.
Unrealistische Erfahrung, aber es könnte so sein, völlig richtig. Und wir kennen dieses Phänomen auch von Reformationsschriften aus Zeiten der gegenreformatorischen Maßnahmen, also dass man hier wirklich Dinge auch rausgeschnitten hat, rausgerissen hat. Es gibt dann auch Tintenkleckse in dieser Ausgabe, die eine Beschäftigung mit dem Band nahelegen. Nach dem Drucktext findet sich dann noch eine händische Erklärung zu Machiavelli, die einem Lexikon entnommen wurde. Das ist nur eines von vielen Beispielen zu Machiavelli im Haus, aber man muss auch gleichzeitig immer aufpassen, nur weil Bücher im Bestand vorkommen, spiegelt das noch nicht unbedingt die Geisteshaltung im Haus wider. Das ist ganz wichtig.
Weil man ja auch nicht weiß, warum sie wie hierher überhaupt gekommen sind, wobei ich diese Tintenkleckse natürlich auch total spannend finde. Arbeitet ihr so detektivisch auch? So, na, wie oft haben wir uns mit dem Buch beschäftigt? Weil, wie abgegriffen ist es? Wo sind Tintenkleckse drauf? Ja. Wer hat damit gegessen?
Ja. Oder? Dadurch, dass die Provenienzermittlung und sozusagen der Weg in die Bibliothek und vielleicht der Gebrauch des Buches eine wesentliche Rolle bei uns spielt. Dadurch ist es ganz wichtig, das auch so zu verfolgen. Ja.
Detektivische Arbeit, nicht nur intellektuelle Analyse, was ja eine intellektuelle Analyse ist, das Detektivische, aber bleiben wir bei den Intentionen oder Strömungen, die gegen Machiavelli angeschrieben haben. Gibt es da mehr?
Da gibt es schon mehr nach der erwähnten kirchlichen Beanstandung, waren es dann die Aufklärer. Es gibt eine der bekanntesten Streitschriften der Geschichte, den sogenannten Anti-Machiavell aus der Feder Friedrichs des Großen, also im 18. Jahrhundert gemeinsam mit dem großen Voltaire. Also die haben sich auf einen Backel gehaut und wollten den Machiavelli so richtig eins sozusagen über die Rübe geben. Und da gibt es einen interessanten Satz aus der Vorrede Friedrichs, den ich noch zitieren möchte. Ich behaupte, solange Machiavelli und Cesare Borgia auch nur einen einzigen Jünger werden können, haben wir allen Grund, solch ein Schandbuch, also Il Principe, mit Entrüstung abzulehnen. Zitat Ende. Also völlig egal, wie die Intention hinter Machiavellis Werk auch zu deuten ist, das ist ja durchaus umstritten. Anhänger der ausgedrückten Geisteshaltung und der vorgelegten Taten eines Cesare Borgia sollen daraus eben keine erwachsen. Das ist der Anspruch auch dieser Streitschrift und interessant auch die Gleichsetzung hier zwischen Cesare und Machiavelli. Also beide sollen gewissermaßen keine neuen Anhänger durch die Schrift erfahren. Da sieht man, wie das auch zusammenhängt
unmittelbar. Es sind ja alleine schon spannend, wie du vorher gesagt hast, es ist eigentlich der Medici gewidmet, aber der Streitpunkt ist der Cesare, also zumindest einer der
Streitpunkte. Er ist das Role Model zunächst, ja, absolut. Und dann auch der Zankapfel, wie du richtig sagst.
Ja, aber bleiben wir beim Friedrich, ich glaube, da gibt es noch was dazu zu sagen.
Ja, selbstverständlich. Und man muss sich vorstellen, er bietet dann Ansätze, die für sich beanspruchen, die ausgeschlossene Moral in Fragen der Machtausübung hier sozusagen auf dem Grund der Vernunft auch wieder einzubeziehen. Also man sieht da den Aufklärer schon gegeben. Ob der Friedrich dann tatsächlich selbst danach gehandelt hat mit seinen kriegerischen Aktivitäten, das sei dahingestellt. Im Stiftsbestand ist es interessant, da ist der Anti-Machiavell auch manchmal mit dem Principe zusammengebunden.
Das ist oder super, kann ich gleich beides lesen, oder?
Völlig richtig, die wurden als gemeinsame Ausgabe auch manchmal tatsächlich publiziert und es gibt da ein spezielles Melker-Exemplar, da ist noch zusätzlich 1762 ein Adligat zu finden, nämlich die Geschichte der Entstehung des Anti-Machiavell. Also wie du richtig gesagt hast, besser kann man einen Diskurs eigentlich nicht darstellen mit diesem Kniff. Schrift, Gegenschrift und Schriftgenese in einem Band auch zu vereinen. Und die Historische Bibliothek macht eigentlich auch genau das, oder das ist eine ihrer Qualitäten, auch bandübergreifend diesen synoptischen Blick zu ermöglichen, auch im analogen Sinne. Und in diesen Gegenschriften zu Machiavellis Principe im Diskurs von Machterlangung, von Gestaltung von Macht, Machterhalt, Missbrauch, wenn man so möchte, bleiben Cesare Borgia und Papst Alexander eben als Referenzen dieser Skrupellosigkeit präsent über die Jahrhunderte. Das ist der wichtige Punkt. Und sie werden zu Schachfiguren in laufenden Diskussionen gemacht. Wir sprechen bis heute in der Politikwissenschaft, in der politischen Philosophie, der Geschichtswissenschaft, der Soziologie genau von diesen Darstellungen der Borgia im Machiavellismus-Diskurs?
Also wieder dieser Anknüpfungspunkt an das Heute. Und da, wenn man echt zuhört, alleine mit dieser Schrift, Gegenschrift, Schriftgenese, wenn man Bücher liebt, ist es wahrscheinlich wirklich einer der besten Jobs, die man haben kann, hier in dieser Bibliothek zu arbeiten. Ich beneide euch. Nein, ich bin bereichert, weil ich euch erkennen darf. Alle, die je Lust auf diese Melker-Stiftsbibliothek haben, rufen Sie
herzlich
an.
Willkommen.
Auch die Literatur dockt ja auch in diesem Diskurs an. Ja. Nicht zuletzt auch bei uns über das Theater. Ich werde euch auch unseren Text zur Verfügung stellen, damit man diese Diskussion weiterführen kann. Aber was gibt es da bei euch für Beispiele?
Ja, es gäbe viele Beispiele. Also du sprichst vom Hier und Jetzt. Es gibt aber auch sozusagen in der Historie eine unheimlich prägende Schrift, nämlich von Victor Hugo, ein Stück von 1833, Lucrezia Borgia. Ich möchte auch nachher noch davon sprechen, darauf eingehen. Das ist aber auch gleich eine ganz gute Überleitung, nämlich zur nächsten Figur, gut gemacht, Alexander, nämlich die wichtigste oder berüchtigste weibliche Borgia-Figur, die da wäre, jetzt der Test.
Das ist eindeutig die Lucrezia. Ich meine, du hast sie jetzt gerade genannt. Ja. Zumindest ist sie für mich die eindeutig wichtigste. Wie schon gesagt, absurd, auch im Vatikan herrschend, alles, was ihr zugeschrieben wird, aber auch ein Spielball. Also mit 11, wie ihr vorher erzählt habt, verlobt zu werden, einfach verheiratet zu sein, zu sagen, nein, jetzt bist du es nicht mehr, ist ja eher die Frage auch, wie gehen wir mit Kindern um. Aber gehen wir zur Lucrezia.
Du hast einiges vorweggenommen, sie ist als femme fatale der Renaissance bekannt, sie gilt als die Verführerin, die Hexe, sie ist Giftmischerin, Blutschänderin, wir haben es gehört. Zumindest dann, wenn man eben diesem Gutteil an überlieferten Texten folgen möchte. Und das ist aus heutigem Wissen heraus eigentlich zu Unrecht. Wir haben die Gerüchte durch Garten Giovanni Sforza erwähnt, sie sind nicht zu beweisen. Der Verschleiß an Ehemännern durch Vater und Bruder herbeigeführt. Es waren politisch-strategische Bündnisse, die nicht etwa Lucrezia dann selbst gelöst hätte, um irgendwie einen weiteren Liebhaber haben zu können oder einen weiteren Ehemann oder wie auch immer. Die Schönheit der Lucrezia, sicher kein Verbrechen, ist schon zu Lebzeiten besungen worden, das ist klar, ist aber für eine Fürstin noch gar nicht so ungewöhnlich, muss man dazu sagen. Es gibt die Schriften und Briefe des Pietro Bembo, des humanistischen Dichters und Kardinals, als ein prominent geführtes Beispiel. Den regen Briefkontakt, wir haben das auch in der Bibliothek entsprechend belegt. Sie sind bei uns relativ formal gehalten, weil er sie als Sekretär von Papst Leo wiederum, also etwas später, ausgestellt hat. Das neue Beispiel.
Nochmals kurz, der Briefverkehr ist da auch in der Bibliothek?
Der Briefverkehr ist in gebundener Form in der Bibliothek, der ist auch später dann erschienen sozusagen als Teil von weiteren Briefen und damit auch Teil des Bibliotheksbestands.
Aber natürlich total spannend, warum man sich einfach auch immer schon für Briefe anderer interessiert hat. Aber wie ist Lucrezias enorme Popularität, jetzt also aus deinem Blick drauf, in die Literatur, in die Bücher, wie ihr da habt, bis heute zu erklären? Also die Schönheit, was immer auch Schönheit war, und du hast gesagt, einer Fürstin schreibt man automatisch, hoffentlich, nein, nicht hoffentlich, aber schreibt man automatisch wahrscheinlich aus Eigeninteresse Schönheit zu. Aber das kann es ja nicht alleine sein, das Äußerliche.
Ich glaube, es ist tatsächlich die Drastik der Anschuldigungen, die entstanden sind mit der Zeit. Es gibt in der Rezeption Lucrezias auch diesen Punkt, würde ich sagen, an dem die Verleumdungen dann ihrer historischen Person breitenwirksam gebündelt wurden, nämlich, ich habe es schon gesagt, in den 1830er Jahren unter literarischen Aufnahme durch Victor Hugo mit einer entsprechenden Breitenwirkung natürlich. Seine Darstellung im Stück Lucrezia Borgia hat diese Gerüchte dann bis in die heutige Zeit eigentlich einzementiert, kann man fast sagen, wenn man sich anschaut, die Beiträge in der heutigen Populärkultur zu Lucrezia, alles das, was Hugo Lucrezia ans Zeug geflickt hat, ist bis heute zu finden und in der Regel Ausdruck dessen.
Unglaublich spannend, wird ja dann nur für die Opernliteratur, Vorgabe und dergleichen, aber gibt es da irgendwelche Zeugnisse im Bestand der Stiftsbibliothek?
Ja, die gibt es tatsächlich und gleich über mehrere Zugänge. Zunächst natürlich in Form des Dramentextes, gleich in der Edition von 1835, also in den zwei Jahren danach.
Also wann war aktuell?
Das war aktuell.
Ja, weil man hat gleich ein aktuelles Buch gekauft.
Ja, ja, absolut. Es gibt dann die Quellen aus dem Bereich der Rezension, ebenso aktuell, also der kritischen Besprechungen dieses Stückes. Wir haben da zum Beispiel aus der Allgemeinen Literaturzeitung von 1834, aus dem März, wo das Stück sozusagen noch semmelfrisch besprochen wird, in einer ästhetisch wohlwollenden Weise, muss man sagen, nur mit dem Hinweis, dass die Mutterliebe der Lucrezia gegenüber San Gennaro ihren eigentlich zweifelhaften Charakter geschönt hätte. So viel dazu. Auch in der musikalischen Praxis wird Hugos Stück dann laut Teile der berühmten Opernumsetzung von Donizetti von 1834, also man sieht, wie nahe das auch alles beisammen liegt.
Ja, das wusste ich auch gar nicht, wie nahe.
Ja. Sind das Musikalien dann auch entsprechend enthalten. Der Text des Librettos von Felice Romani hat dabei manche Passagen Hugos auch entschärft und wahrscheinlich ist er damit sogar näher an der Wirklichkeit als Hugo im Endeffekt. Die Popularität dieser Umsetzung zeigt sich dann auch bei uns im Musikarchiv durch entsprechende Klavierbearbeitungen der schönsten Melodien aus Donizettis Stück. Das sind dann zum Beispiel Abschriften aus dem späteren 19. Jahrhundert. Das Stück selber schildert ja Lucrezias Zeit in Ferrara an der Seite ihres dritten Mannes, des Herzogs Alfons von Este. Ihre problematische Vergangenheit findet dann Ausdruck entsprechend auch in den Figurenreden. San Gennaro, der von seinem Glück der Herkunft nichts weiß, wird als Spross des Geschwisterpaares ausgewiesen. Lucrezia selbst ist intrigante Giftmischerin und als solche auch deklariert im Stück. Und sie stirbt am Ende tragischerweise durch die Hand des Sohnes. Dieses Stück zeichnet, glaube ich, Lucrezia als dieses moralisch verkommene Wesen genau so, wie man es dann auch der historischen Figur bis heute zuschreibt. Das ist der wichtige Punkt, der hat Hugo entsprechend geprägt.
Was ich halt wirklich jetzt auch beim Zuhören wieder so spannend finde, ist, dass es ja, wenn wir jetzt hier uns darüber unterhalten, gar nicht um die historischen Wahrheiten oder um einen Faktencheck zu den Borchers geht, sondern dass diese Bibliothek hier ja wirklich die Sammlung des Wissens und der Interpretationen und der Verhaltensweisen zu einem Thema und zu vielen Themen einfach über die Jahrhunderte ist. Und das macht wahrscheinlich dieses ganze Hiersein einfach auch so wertvoll. Ich habe es jetzt im Gespräch mit euch und im euch Zuhören im Vorfeld und beim Vortrag irgendwie mitbekommen, dass es ja auch einen untadeligen Borgscher gab. Das kann ich fast nicht vorstellen. Wenn auch ein vollkommen unbekannter Spross, wahrscheinlich vollkommen langweilig, Fragezeichen, einen Heiligen, den heiligen Francesco Borgscher.
Ja, allerdings, den hat es gegeben. Wobei es ja wirklich was kurios ist, dass das eh schon vorhin gesagt, dass aus einer Familie zwei Päpste und ein Heiliger hervorkommen und der Name dann letztlich trotzdem so einen anrüchigen und sündhaften Beigeschmack hat.
Den Heiligen kennt man einfach.
Aber zwei Päpste sollten auch für sich sprechen, das hat auch nicht so funktioniert. Ja, also dieses Sündhafte, das gilt natürlich nicht für den Francesco Borgia. Der hat gelebt im 16. Jahrhundert. Und er ist der Urenkel von Papst Alexander VI. Und was jetzt seine Heiligkeit und seine Kirchenkarriere betrifft, war er ein Spätberufener. Karriere hat er nämlich eigentlich gemacht als spanischer Adeliger. Er hat es zum Vizekönig von Katalonien gebracht und er war Herzog. Außerdem hat er standesgemäß adelig geheiratet und dabei hat er sich wiederum schon als echter Borgia erwiesen. Sozusagen mit dem nötigen Stehvermögen, er hat 8 Kinder gezeugt. Also fast aber nicht ganz so viele wie sein Urgroßvater, der Papst. Und jetzt ist es so, dass der Francesco laut seinen Biografen als Jugendlicher schon ein sehr frommes und sittenreines Leben geführt hat, aber eine Kirchenkarriere ist für ihn nicht in Frage gekommen. Weil er von seiner Familie für die politische Laufbahn vorgesehen war, also für den Herzogstitel, den er von seinem Vater erben sollte. Aber dann ist seine Frau gestorben, unerwartet, mit nur 35 Jahren. Und jetzt hat Francesco sich seinen Traum erfüllt und ist dem damals noch ganz, ganz jungen Jesuitenorden beigetreten, Nur vorerst noch im Geheimen. Also er hat es nicht publik gemacht. Er bleibt dann so lange im Amt als Herzog und führt die Geschäfte weiter, bis sein Erstgeborener alt genug ist und den Titel und die Pflichten übernehmen kann. Und dann erst macht es offiziell, wird Jesuit und wird zum Priester geweiht.
Spannend. Das ist schon eine spannende Geschichte.
Wirklich eine Familiengeschichte voller Geheimnisse. Den Ordensgründer übrigens, den Ignatius von Loyola, und auch den ersten Ordensgeneral damit, den hat er noch persönlich gekannt. Das ist nämlich der, der ihn noch sozusagen unter der Hand aufgenommen hat. Jahre später dann ist Francesco Borgia selber Ordensgeneral geworden, und zwar aber er der dritte von den insgesamt 36, die es bis heute gibt. Was ihm besonders wichtig war als Ordensgeneral, das war die Jesuitenmission in Mittel- und Südamerika vor allem. Und da haben wir jetzt genau wieder die Anknüpfung zum Urgroßvater, zum Papst Alexander VI. Wir haben es ja vorhin schon sehr ausführlich besprochen, dem die Gebietsansprüche, die Aufteilung zwischen Portugal und Spanien wichtig waren und was er an einen Missionierungsauftrag geknüpft hat.
Die Mission war ja offenbar, also es bewertet man heute ja auch vollkommen anders, ne? Aber war damals offenbar ganz klares Thema bei eurem Vortrag zu den Melker Sommerspielen. Damals waren wir auch dabei bei den 10 Geboten. Also das ist immer wieder so ein Thema.
Da haben wir das auch schon uns ein bisschen angeschaut. Also da sind wir auf das Missionsthema gekommen und wir haben uns mit der Missionsliteratur in der Stiftsbibliothek beschäftigt. Und damals hat sich schon sehr deutlich gezeigt, dass zumindest etwas von dem Leid und dem Unrecht verhindert werden hätte können, das durch die Art und Weise, wie Mission in Amerika von den ersten Missionaren angepackt worden ist, was da entstanden ist, oder dass es zumindest anders laufen hätte können, wenn die europäischen Missionare zum Beispiel Respekt vor Kultstätten gehabt hätten oder von der Religion, die sie vorgefunden haben. Stattdessen war die Strategie, rigoros zu zerstören und auszurotten und leider eben oft auch unter Gewaltanwendung. Genau das war aber jetzt der Punkt, den Francesco Borgia für die nächsten Jesuitengenerationen in der Missionstätigkeit eingemahnt hat. Die örtlichen Verhältnisse und die Traditionen sollten von den Missionaren berücksichtigt werden.
Ah, das ist spannend, das habe ich in der Form noch überhaupt nicht wahrgenommen. Vielleicht macht ihn das sogar so zu einer herausragenden Figur. Gibt es über diesen heiligen Borgia genauso viele Zeugnisse, Bücher, Treffer in der Stiftsbibliothek über die eher, wie über die eher problematisierenden Persönlichkeiten oder problematischen Persönlichkeiten, zu problematisierenden Persönlichkeiten?
Naja, sagen wir so, man findet ihn, aber die Suchtreffer sind lange nicht so breit gestreut wie bei den Borgia-Päpsten.
Funktioniert
einfach besser, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir haben doch was. Francesco Borgia findet sich zum Beispiel in einem Sammelwerk über katholische Kirchenautoritäten. Übrigens war das das persönliche Exemplar vom Abt Adrian Blimel, haben wir festgestellt, also mit seinem eingeprägten Wappen am Einband und mit seinem Ex Libris drinnen.
Ex Libris?
Auch wieder ein Besitzvermerk.
Ein Besitzvermerk. Mhm. Ja.
Also mit diesem Werk sind wir im 18. Jahrhundert. Wir haben dann auch noch eine sehr ausführliche Biografie von Francesco Borgia in einem spanischen Druck von 1717. In die sich sogar ein spanischer Bischof als Vorbesitzer eingetragen hat. Sein Name war Johannes Navarro. Aber wie dieses Buch aus seinen Händen nach Meck gefunden hat, das ist derzeit auch noch ein Rätsel. Und dann haben wir noch eine neuere Arbeit aus dem 20. Jahrhundert. Das war das erste Buch, das der später sehr bekannte jesuitische Theologe und Religionsphilosoph Otto Karrer im Jahr 1921 veröffentlicht hat. Aber abgesehen von einer solchen eher biografisch geprägten Literatur und im Prinzip sogar überhaupt abgesehen von gebundenen Büchern, muss man sagen, gibt es noch mehr, was wir uns angeschaut haben.
Jetzt macht mich neugierig. Was mehr?
Ja, es ist, stellt sich ja die Frage, warum er eigentlich so in Vergessenheit geraten ist oder nur einem Fachpublikum tatsächlich bekannt geworden ist. Man kann auch darüber nur spekulieren, du hast gesagt, Sex and Crime ist natürlich ein Argument dagegen in diesem Fall. Was aber fehlt, sind genau die großen literarischen Bearbeitungen, diese Formung und Entwicklung einer literarischen Figur, dieses einen Borgia. Und das ist natürlich ein Hinkefuß, was die Überlieferung einer historischen Person aus der frühen Neuzeit betrifft. Aber wir sind eben auch heute hier, um Ihnen zu zeigen, dass es diesen literarischen Text, diese, so gesagt, potenzielle Trägerrakete für die Popularität des Francesco eigentlich gegeben hätte, nur wusste niemand was davon.
Das ist spannend.
Und man fragt sich natürlich, wer hätte diese Popularität eines weiteren Borgia gleich einem Victor Hugo derart befeuern können? Und man muss dafür eigentlich nur nach Spanien blicken, nämlich zum dort größten barocken Dramatiker, zu Calderón und seinem lange verschollenen Dramentext Die Welt ist ein Trug.
Dieser große, also bis heute ja einer der literarischen Säulenheiligen Calderón, hat über den Francesco Borgia ein Drama geschrieben.
Völlig richtig. Und der wurde, man geht davon aus, vom Wiener Hof in Auftrag gegeben, ist aber offensichtlich nicht zur Aufführung gekommen, nicht 1639, nicht 1640, sondern, und jetzt halte ich fest, 300 Jahre später, nämlich bei den Wiener Festwochen 1966.
Dafür gibt es Festivals.
Dafür gibt es Festivals, ganz genau. Und gefunden wurde es 1960 in der tschechischen Schlossbibliothek von Jung Woschitz, das zur Wiederauffindung.
Spannend, ich staune, weil das kann man ja kaum vermuten, dass ein Calderón-Text ein Calderón-Text so lange unpubliziert geblieben ist. Wie sieht es danach aus? Wie sieht es heute aus? Oder hatte diese Aufführung in der Festwochen irgendwie was ausgelöst?
Zunächst, warum der Text nach seiner Entstehung nicht zu einer Publikation geführt hat, liegt völlig im Unklaren. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ein bisschen absurd, weil in deutscher Sprache ist der Text, wenngleich damals fürs Wiener Theater übersetzt, nämlich bislang nicht erschienen. Aber wir haben uns die Mühe gemacht, eine interne Tonaufnahme zu besorgen, nämlich eben von den Festwochen 1966. Die kann man über ein Online-Ticket in der österreichischen Mediathek als Stream erhalten. Leider ist kein Figurenpersonal einzusehen, also wer gerade spricht, muss man erst mühselig herausfinden, aber die Handlung ist auch entsprechend nachvollziehbar und dann funktioniert das auch.
Jetzt macht mich wirklich total neugierig, ob es ein gutes oder ein schlechtes Stück ist, weil das muss ja irgendwie, aber vielleicht einfach in der falschen Schublade gelegen. Mhm. Was gibt dieses gefundene Stück denn wieder, wenn ihr das schon reingehört habt?
Zunächst ist es eine Komödie, wobei das Komödiante eher bei den Nebenszenen gelagert ist. Die Lebensgeschichte Francescos, die den Hauptstrang bildet, ist eigentlich weniger lustig gestaltet. Er ist als Herzog von Gandia und Vizekönig von Katalonien gezeigt, als pflichtbewusster Herrscher, entsprechend auch sehr gut mit Kaiser Karl V. in Verbindung stehend. Dann kommen aber die Schicksalsschläge, wir haben es gehört, der Tod der Kaiserin Isabella von Portugal, Francescos Vater stirbt bald darauf und auch seine Frau Eleonore. Der tiefgläubige Francesco hat dann in der Logik des Dramas diese Entbundenheit noch gebraucht, um sich ganz Gott zu widmen. Die weltliche Macht, die seinen Vorfahren, dem Alexander oder dem Cesare, so wichtig waren, die sie mehr wollten als alles andere, Francesco möchte sie genau nicht ausüben und gibt sie auch ab. Ich habe auch ein Zitat mitgenommen, das ich vorbringen möchte. Herzog von Gandia, ehemals Vizekönig von Katalonien, nun Franz der Sünder.
Also die vollkommen konträre Haltung, völlig der demutsvolle richtig. Gegenüber den Machtmenschen der Borgias, wird auch seine Karriere bei den Jesuiten irgendwie in dem Stück geschildert, aufgegriffen?
Zumindest der Weg dorthin, ja. Also Francesco schließt sich ja den mittlerweile anerkannten Jesuiten an, das wird geschildert. Es gibt auch die bereits gehörte Begegnung mit Ignatius von Loyola, die als eine auf Augenhöhe geschildert wird. Also man muss den Heiligen natürlich auch entsprechend ins rechte Licht rücken. Der Biografie entsprechend schlägt Francesco dann auch das Angebot auf die Kardinalswürde aus, ein wichtiger Punkt, der ihn wiederum unterscheidet von seinen Vorgängern. Und dieser selbstlose Ansatz in seinem Charakter wird dann eigentlich noch in der letzten Szene unterstrichen, in der Francesco das Brot an die Armen verteilt. Ich bin mir sicher, wäre dieses ansprechende Drama des großen Calderon im 17. Jahrhundert der Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Man könnte sich denken, dass das heutige Narrativ rund um die Borgia viel stärker von diesen Gegensätzen der Amoral und der Heiligkeit geprägt wäre.
Es ist ein unglaubliches Begriffsbaden und also, es triggert natürlich auch, dass wir jetzt gerade einen Jesuiten als Papst haben und dergleichen. Also das ist ja wirklich ein Gedankendomino, dass ihr da hier mit anstößt. Wir könnten wahrscheinlich noch wirklich lange weiterreden, aber wollt ihr noch abschließend in einer Kürze rekapitulieren, was wir vielleicht mitnehmen sollen als Zuhörende oder was ihr mitgenommen habt? Was macht es für euch so spannend, in vollkommen fremde Themen einzutauchen oder in einen Happen aus der Luft aufzugreifen und dann ja daraus ein grandioses Menü zu kommen.
Danke dafür. Ich mache mal den Anfang. Ich glaube, wir haben es vor 2 Jahren schon auch bei Nero gesehen, bei der Behandlung von Nero. Negative Mythen entstehen zunächst durch politische und weltanschauliche Gegner. Im Weiteren kann man beobachten, dass diese künstlerischen Bearbeitungen über die Jahrhunderte auch im entsprechenden Spielraum, den sie auch besitzen sollen, dann noch gern einen draufsetzen. Es kommt dann immer noch eine Skandalgeschichte dazu sozusagen. Und so wird dann diese vermeintliche Beweislast mit der Zeit auch erdrückend für die historische Figur. Ein Trugbild entsteht sozusagen für die Öffentlichkeit. Und wir haben es erwähnt, die Melker-Stiftsbibliothek bietet halt in ihrer breiten Kontinuität über die Jahrhunderte auch die entsprechende Möglichkeit, sich einer solchen Rezeption dann von unterschiedlichen Seiten auch zu nähern und diese dann differenzierter nachzuzeichnen.
Und alleine das, was du jetzt am Schluss sagst, dass alleine diese Methode einfach erhalten bleibt, sich von unterschiedlichen Seiten zu nähern und das auch rein haptisch, weil einfach ein Buch trotzdem was anderes ist als ein Internet-Eintrag, alleine das macht das so wertvoll. Bernadette?
Ja, weil gleichzeitig muss man halt sagen, die Drahtzieher dieser Renaissance-Borgia waren mit Sicherheit Machtpolitiker, ohne große moralische Skrupel. Nur wissen wir halt heute, wie viel Fiktion den historischen Figuren dann letztlich zuteil geworden ist und wie sehr sie als Projektionsfläche für das Verwerfliche, für das Böse instrumentalisiert worden sind. Und dann sieht man ja, das funktioniert. Entweder als Stoff fürs Theater oder in reißerischen Serien oder in tendenziösen Sachberichten. Man möchte einfach wissen, was am Bösen dran ist.
Spannend, wenn du jetzt auch sagst, diese moralischen Skrupel, ist ja auch wieder das Spannende, dass die Moral plötzlich oft stärker wird als das Politische oder auch selbst bei uns im Theater oder wie auch immer, im Fernsehen, in Filmen, Brutalität nimmt man viel leichter hin als zum Beispiel eine Sexualisierung oder dergleichen, was absurd ist. Also mit welchen Moralvorstellungen gehen wir um an, also Cesare ist zwar der Inbegriff vielleicht auch von Skrupellosigkeit, aber dass man Menschen umbringt, das gehört dazu. Aber dass man 9 Kinder zeugt, ist offenbar ein Problem.
Ja, Johannes. Ja, völlig richtig. Und das ist vielleicht dann auch der versöhnliche Abschluss, noch etwas mitzugeben, nämlich wenn wir diesen heiligen Borgia erwähnt haben, dass das auch vielleicht ein Anstoß sein kann, auch den noch weiter auszugraben und abzustauben. Denkt an eine publizierte oder kommentierte deutschsprachige Übersetzung dieses Calderon-Stücks, kann doch nicht wahr sein, dass es das bis jetzt nicht gibt.
Gibt es noch immer nicht.
Gibt es noch immer nicht. Das wäre ein logischer editorischer Beitrag auch zur Erfassung, zur besseren Erfassung der Familie Borgia und könnte ein differenzierteres Bild dieser Familie der Extreme, wie wir sie genannt haben, auch sicher befördern.
Ja, da bedanke ich mich und ich meine, du spielst ja jetzt quasi fast einen Ball her, den wir vielleicht miteinander aufgreifen müssen, dass wenn man jetzt schon auch in dieser Auseinandersetzung mit dieser Familie draufkommt, dass wir vielleicht auch hier in der Stiftsbibliothek das irgendwie vervollständigen müssen. Und wenn's, also wir werden mal schauen, ob einen Francesco Borgia stoßen wir das irgendwie gemeinsam an, um zu sagen, auch das wird hier weiter dokumentiert, dass man vielleicht auch später nochmals darauf zurückgreifen kann. Ich bedanke mich sehr. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet genauso ein bereicherndes Vergnügen wie ich und muss natürlich noch dazu fügen, dass derzeit die Stiftsbibliothek restauriert wird, dass es hier über einen Förderverein einfach auf der Stiftsseite, auf der Website des Stiftes Ex Litteris Immortalitas, heißt dieser Verein, auch Möglichkeiten gibt, diese Restaurierung der Stiftsbibliothek einfach mit zu unterstützen, damit solche Forschungsarbeiten überhaupt möglich sind. Vielleicht haben Sie Lust, über manche Tintenkleckse in Büchern zu erforschen, wenn wir schon manches vielleicht nicht lesen können, aber dann erst recht auch eine Buchpatenschaft zu überlegen. Das würde wahrscheinlich die beiden sehr freuen und mich sehr freuen.
Selbstverständlich.
Liebe Bernadette, lieber Johannes, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Danke sehr.